Guten Morgen euch allen. Ich darf mich auch noch mal vorstellen, weil wir heute so viele Gäste haben. Ich bin die Völke, leite die Gemeinde hier in pastoraler Anstellung mit einem tollen Team zusammen. Und weil ich nachher bestimmt ganz oft gefragt werde, ich schreibe euch einmal meinen Namen an. Völke bin ich. Bitte?
Herzlich willkommen,
Völke. Ja. Herzlich willkommen, Völke, genau. Wir beschäftigen uns zurzeit mit dem Vater Unser in einer Reihe. Und seitdem wir das tun, britzelt es bei mir ganz oft. Ich habe mich heute Morgen schon gefragt, ist das der Kaffee oder ist das Heiliger Geist? Liegt ja manchmal eng beieinander. Und wir wollen heute weitergehen in unserer Vater-Unser-Reihe. Wir hatten Vater-Unser im Himmel und wir hatten Geheiligt werde dein Name. Das bedeutet, heute sind wir dran mit Dein Reich komme. Und ich habe so das Gefühl, das ist auch so ein bisschen das Herzstück der Vineyard-Bewegung, dieses Dein Reich komme. Die Vineyard ist ja hat eine Reich-Gottes-Theologie. Und das ist ja auch der erste unserer fünf Werte. So, wer in der Vineyard geht, der lernt die Werte erstmal auswendig, lädt sich den Wertekompass runter, bis man den in- und auswendig runterbeten kann. Ich habe schon einige Male darüber gepredigt. Und wenn ich gefragt werde, was sind denn die fünf Werte, dann habe ich plötzlich so Wüste im Kopf. Und zum Glück kann man die aber auf der Vineyard-Dachseite nachschlagen. Das war der Tipp des Tages. Genau, der erste Wert der Vineyard ist ja das Reich Gottes, wie Jesus es gelehrt und gelebt hat. Und über das Reich Gottes gab es auch schon etliche Predigten, auch von mir. Nämlich, dass das Reich nicht von dieser Welt ist. Das sagt Jesus zu Pilatus. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst hätten meine Diener mich freigekämpft. Und dann denkt sich Pilatus, also der Spinner ist schon mal kein politischer Gegner, ich gebe ihn euch gerne wieder frei. Dann sagten die, nö, den wollen wir ja gar nicht. Wir hatten Predigten darüber, dass wir einen Kampf im Geistlichen, Übernatürlichen führen, was ja auch wiederum zu Jesu Aussage passt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir hatten Predigten über Senfkörner, über verlorene Söhne, über die Zeichen des angebrochenen Reiches Gottes. Und dann könnte man dann auch sagen, hey, über das Reich Gottes haben wir schon echt so viel gehört, lass mal stecken. Aber dieser Part hat mich irgendwie so gar nicht losgelassen. Und es hat mich die ganze Woche schon echt sehr viel beschäftigt. Dein Reich komme, ist unser Gebet. Und das drückt ja auch etwas aus. Ich habe so ein bisschen bildlich vor Augen, wie wir das beten. So diese typische Vineyard-Empfangshaltung, Hände raus, damit da was reinfallen möge. Dann beten wir, dein Reich komme. Und es drückt ja auch ein Sehnen aus. Andere Konfessionen beten auch schon mal, dein Reich komme zu uns, dein Reich komme über uns. Es ist so ein Warten auf etwas, das man sich erhofft. Und unsere Sprache enthält darin so einen passiven Aspekt. Dein Reich komme. Ich lehne mich zurück, aber dein Reich komme. Bin hier und warte. Und warten, da sind wir Christen ja gut darin. Genauso wie die Juden, die immer noch auf den Messias warten, warten die Christen darauf, dass er nochmal wiederkommt. Warten, das läuft bei uns. Warten können wir ganz gut. Die Frage ist aber, mit welcher Haltung warten wir? Warten wir einfach nur oder erwarten wir? Wartest du noch oder erwartest du schon? Genau, ich hätte jetzt einmal die Lina auch rausgeschmissen. Warten wir noch oder erwarten wir schon? Und da möchte ich an das Gleichnis Jesu erinnern, das er uns von diesen 10 jungen Frauen erzählt. Das könnt ihr in Matthäus 25 nachlesen. Ich umreiße es jetzt einmal kurz. Da feiert jemand Hochzeit. Und das ist wohl der Brauch, dass die Brautjungfern den Bräutigam begleiten. Und so sind da 10 Frauen, die warten. Und es ist Abend und es wird dunkel. Und 5 von ihnen, also die Hälfte, 50%, sind klug und haben nicht nur ihre Fackeln dabei, sondern auch zusätzlichen Ölvorrat. 5 von ihnen waren aber nicht so helle. Bisschen Anerkennung für diesen Wortwitz. Sie hatten nur... das dauert, genau, bis der sagt. Also 5 von ihnen, die waren nicht so klug, die hatten nur ihre Fackeln dabei. Und zwar nur das Naheliegendste. Die wussten, oh, es wird Abend, wenn der kommt, ich nehme mal eine Fackel mit, wird dunkel. Weiter hatten sie nicht geplant. Und deshalb mussten sie nochmal losziehen. Sie mussten nochmal los, um Öl zu besorgen. Und die Folge war, sie verpassten die Ankunft des Bräutigams. Und Jesu Fazit dazu ist, seid also wachsam. Deshalb nochmal die Frage, wartest du noch oder erwartest du schon? Auf das Gleichnis mit den Jungfrauen, mit diesen Brautjungfern, folgt das Gleichnis von diesem Herrn, der auf Reisen geht und der seinen Dienern Geld anvertraut. Er sagt, ich gehe jetzt los, hier ist Kohle, macht was damit. Und seine Diener, die gehen sehr unterschiedlich damit um. 2 von ihnen investieren das Geld und vermehren es in der Erwartung, dass ihr Herr zurückkommt und stolz auf sie sein wird. Und der dritte, der wartet. Der wartet auf seinen Herrn, tut aber im Grunde genommen nichts. Er wartet nur. Und so ist die Frage, glaube ich, an uns, wenn wir beten, dein Reich komme. Was drücken wir dann mit unseren Herzen aus? Was ist eigentlich unsere Aussage in diesem auswendig gelernten Text? Erwarten wir? Und erwarten ist nichts Passives. Erwarten ist etwas sehr, sehr Aktives. Ich plane, ich agiere, ich bereite mich vor auf etwas, das noch nicht ist, das ich aber durch meine Aktion zur Realität für mich werden lasse. Wenn ich einen Gast erwarte, dann lehne ich mich ja nicht zurück. Könnte ja sein, dass er absagt. Sondern ich bereite alles vor in der Erwartung, dass er bald da ist. Und so lehne ich mich auch nicht zurück und sage, dein Reich kann kommen, wenn es dann mal bereit ist. Sondern ich möchte aktiv werden. Und die Frage ist, wie kann das für mich aussehen? Und da habe ich einen Text aus Epheser 4 für euch mitgebracht. Den möchte ich jetzt gerne mit euch zusammenlesen. Epheser 4 ab Vers 22. Und ich lese ihn euch aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Und jetzt kommt eine Überschrift, das neue Leben konkret. Darum legt alle Falschheit ab, und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ich finde, in diesem Text sehen wir ganz gut zusammengefasst, was die Zeichen des Reiches Gottes sind. Die Zeichen, von denen Jesus ja auch in seinen Gleichnissen spricht. So mal als Beispiel nochmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Annahme und Vergebung, nicht schlecht übereinander sprechen, nicht von Affekten geleitet sein, nicht von einem irdischen Gerechtigkeitssinn geleitet zu sein, sondern von Gottes Gerechtigkeit. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn sehen wir das ganz gut. Der Sohn hätte zurückkommen können, der Vater hätte sagen können, ich werde nichts sagen, aber ich habe es ja gesagt. Was hast du jetzt davon? Das würde meinem Gerechtigkeitssinn auch eher entsprechen. Ich bin manchmal schon so ein bisschen rachedurstig. Wie geschieht es aber, dass diese Zeichen des Reiches Gottes sichtbar werden? Ich glaube, indem wir aktiv werden. Indem wir nicht einfach nur beten, dein Reich komme, sondern indem wir unser altes Leben ausziehen. Wie so eine zu klein gewordene Klamotte. Mein altes Dasein passt nicht mehr zu mir. Das ist mir zu klein geworden. Der Heilige Geist in mir ist größer und mein altes Leben schränkt ihn zu sehr ein. Es geschieht, indem wir unser Denken erneuern lassen, indem wir uns mit guten Gedanken Gottes füllen lassen, mit seinen Wahrheiten, mit seiner Lebensfülle. Und die finden wir, indem wir uns Zeit für ihn nehmen. Die finden wir zum einen, indem wir uns Zeit nehmen und sagen, Jesus, was möchtest du mir heute ganz frisch sagen? Die finden wir aber auch, indem wir uns Zeit nehmen, in der Bibel zu schauen, was sind denn die Wahrheiten Gottes? Indem wir unseren Geist mit guten Dingen füllen. Indem wir uns seiner Lebensfülle aussetzen. Indem wir Tag für Tag entscheiden, ey Satan, du bekommst keinen Fußbreit Raum in meinem Leben. So. Und das ist eine Entscheidung und das ist manchmal richtig anstrengend. Die Bibel spricht davon, dass wir einen guten Kampf kämpfen. Das macht es nicht besonders attraktiv, ich gebe es zu. Aber das bedeutet, dass wir aktiv investieren in das Reich Gottes. Wie die beiden Typen, die Kohle gekriegt haben, die investiert haben und sie vermehrt haben. Wir investieren uns in das Reich Gottes. Und das kostet mich eine gewisse Anstrengung und Kraft. Auch wenn die Bibel davon spricht, dass er Wollen und Vollbringen schenkt. Bewegen muss ich mich ja. Auch da wieder kann ich mich ja passiv zurücklegen und sagen, ich wäre dann jetzt mal bereit, Wollen und Vollbringen zu empfangen. Und dann kann ich mir den Hintern echt lange platt sitzen. Oder ich kann sagen, weißt du was, Jesus, ich weiß, du schenkst Wollen und schenkst Vollbringen, ich mache den ersten Schritt. Und dann mache ich den nächsten Schritt. Und dann mache ich den weiteren Schritt. Und dann weite ich meine Grenzen aus. Und ich bin heute ein bisschen mutiger, als ich es gestern war. Dein Reich komme. Und jetzt ist die Frage, wie kommt denn sein Reich? Und die Antwort kriegen wir im Gebet ja auch. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Ich glaube, sein Reich kommt, indem sein Wille geschieht. So geht das Gebet ja weiter. Und das Witzige ist, ich hatte die Predigt schon fertig. Und es drehte sich um dieses Reich. Und dann hatte ich den Eindruck, dass der Heilige Geist sagt, hey, das kann man nicht trennen, das gehört zueinander. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dass Gottes Willen auf Erden nicht immer geschieht, das erleben wir schon schmerzhaft. Das erleben wir schmerzhaft an dieser Spannung aus schon und noch nicht. Das ist auch so dieses typische Merkmal in der Reich-Gottes-Theologie, wie wir sie in der Vineyard leben. Und auch da wieder können wir uns ja zurücklehnen und so ein bisschen dem Passiv frönen. Ja, dein Wille geschehe. Mach mal. Lass doch mal deinen Willen geschehen. Aber wie geschieht sein Wille denn? Was ist denn Gottes Wille? Ich glaube, Gottes Wille drückt sich durch Jesus aus. Gottes Wille ist in Jesus perfekt gezeigt, perfekt beispielhaft gezeigt. Er ist der Prototyp dafür, wie wir sein möchten, um Gottes Willen auszuführen. Er möchte, dass Menschen versöhnt sind mit ihm. Er möchte aber auch, dass Menschen versöhnt sind miteinander. Er möchte heilen, was zerbrochen ist. Er möchte wiederherstellen, was zerfallen ist. Er möchte wiederschenken, was geraubt wurde. Gottes Wille ist gut und perfekt und er wurde Mensch und Realität in Jesus. Und in Jesus zeigt sich Gottes Wille. Wenn du dich fragst, was ist eigentlich Gottes Wille, dann fordere ich dich heraus, schau in die Evangelien, schau dir Jesus an und du weißt, was Gottes Wille ist. Gottes Wille ist es, sich den Menschen zuzuwenden und zu sagen, ich biete dir Versöhnung an, ich biete dir Heilung an, ich biete dir Wiederherstellung an. Gottes Wille wurde Mensch und Realität in Jesus. Und Jesus aber hat den Staffelstab abgegeben. Es ist wie mit diesem Herrn, der sagt, ich gehe mal auf Reisen. Hier habt ihr was. So ist Jesus, dass er sagt, hier, ich gehe zum Vater zurück. Aber hier ist mein Stab. Hier ist ein Auftrag. Und es ist wichtig, dass wir unser Denken erneuern, also unsere alte Klamotte ablegen. Und dass wir nicht nur unsere Fackel einpacken, sondern auch noch das Öl dazu, damit wir das Kommen seines Reiches unterstützen, damit sein Wille geschieht und zwar durch uns. So viel vertraut Gott uns an, so viel vertraut uns Jesus an. Er sagt, ich gehe zum Vater und ihr bekommt hier die Talente, arbeitet damit. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, weil ich bereit bin, mich von dir verändern zu lassen. Weil ich bereit bin, deinen Willen zu tun. Weil ich bereit bin, nicht meine Gerechtigkeit zu suchen, sondern deine Gerechtigkeit zu leben. Gottes Gerechtigkeit ist Gnade und Barmherzigkeit. Das sind Zeichen des Reiches Gottes. Es gibt diesen englischen Ausdruck, dieses Upside-Down-Kingdom, dass Jesus es alles auf den Kopf stellt. Und da denken wir wieder an Jesus bei Pilatus. Er sagt, wäre mein Reich von dieser Erde, dann wären meine Diener gekommen und hätten mich freigekämpft, dann hätte es Blutvergießen gegeben. Aber mein Reich ist nicht irdisch. Und deshalb muss unser Denken verändert werden, damit wir das verstehen. Damit wir verstehen, dass wir nicht einfach nur warten, sondern erwarten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe durch uns. Und Teresa von Avila hat das folgendermaßen ausgedrückt. Es ist ein sehr bekanntes Zitat von ihr. Sie hat geschrieben, Christus hat keinen Körper außer deinem. Er hat keine Hände, keine Füße auf der Erde außer deinen. Es sind deine Augen, mit denen er sieht, er leidet mit dieser Welt. Es sind deine Füße, mit denen er geht, um Gutes zu tun. Es sind deine Hände, mit denen er die Welt segnet. Christus hat jetzt keinen Körper auf der Erde außer deinem. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dann beten wir eigentlich, dass er uns so verändert, dass wir bereit sind, echte Nachfolger zu sein. Dass wir bereit sind, berufene Kinder Gottes zu sein, die mit Vollmacht ausgestattet sind, seinen Willen auszuführen. Dass dieses Denken ganz tief in unser Bewusstsein sickert. Er ist der Prototyp. Und ich möchte nachgebaut sein, ihm zu gleichen. Und dass es wirklich in unser Bewusstsein sickert, wir haben diese Vollmacht bekommen, an seiner Statt zu handeln, an seiner Statt seinen Willen zu erfüllen. Es ist wie wenn ein König jemandem sagt, du kriegst hier eine Vollmacht von mir und das, was du tust, gilt, als wäre es, als hätte ich es getan. Und wenn wir uns deshalb ausstrecken danach, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann ist das nichts Passives. Dann ist das etwas, wo ich mich in eine Verantwortung hineinberufen lassen möchte. Dann ist das etwas, wo ich mich aufmachen möchte, mich verändern zu lassen. Dann ist das etwas, wo ich sagen möchte, Heiliger Geist, zeig mir, was ich tun kann. Zeig mir, wo ich Veränderung brauche. Zeig mir, wo ich etwas noch verstehen muss. Und ich möchte mich herausfordern lassen. Ich möchte mich herausfordern lassen, mutiger zu sein. Ich möchte mich herausfordern, heiliger zu sein. Ich meine, wir sind Heilige, das sagt die Bibel. Und dennoch erlebe ich auch da eine schmerzliche Spannung. Und auch da merke ich wieder, wie gut es ist, dass das Vaterunser mit einem Plural beginnt. Dass wir nicht alleine gehen. Auch Paulus schreibt ja den Leuten in Ephesus, lasst euer Denken verändern. Auch er adressiert immer eine Gemeinschaft. Und ich möchte heute mal mutig sein und euch was erzählen. Ich erlebe diese Spannung manchmal in meinem Alltag sehr, sehr stark. Ich erlebe zum einen, dass Gottes Wille geschieht und dass ich hier God Stories erzählen kann. Und ich erlebe zum anderen absolute tiefe Enttäuschung und Frustration. In dieser Spannung bewegen wir uns immer. Ich erlebe, dass sein Wille eben auch nicht geschieht. Und ich erlebe, dass sein Wille auch durch mich nicht geschieht. Dass die Früchte des Reiches Gottes in meinem Leben nicht immer in aller Fülle am Baum hängen. Und ich sie nur pflücken brauche. Sondern, dass ich mein Denken aktiv immer wieder erneuern darf. Dass ich dass diese alte Klamotte sich manchmal wieder über mich legen muss und ich sagen muss, nee, die will ich heute nicht anziehen. Und so war das diese Woche auch. Ich habe diese Woche als absolute Spannung erlebt, in der ich es sehr herausfordernd fand, zu sein. Und ich habe erlebt, wie sehr ich mich habe frustrieren lassen und eben nicht so agiert habe, wie Paulus es hier beschreibt. Sondern dass meine Reaktion absolut affektgeleitet war. Dass ich frustriert von meinen Kindern war, dass ich frustriert von meinem Leben war. Dass Gläser zu Bruch gegangen sind. Und die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Und ich hatte den Eindruck, hey, du musst jemanden anrufen. Paulus schreibt, lasst nicht zu, dass Satan in eurem Leben regiert. Lasst nicht zu, dass Satan in eurem Leben Fuß fasst. Und manchmal bedeutet das, dass wir aktiv sein müssen und sagen müssen, weißt du was, dich verweise ich jetzt dieses Raumes. Und ich habe an diesem Tag, wo es mir so schlecht ging und ich das Gefühl hatte, alles bricht für mich auseinander. Ich habe Carmen angerufen, gesagt, du musst bitte vorbeikommen. Ich weiß nicht weiter. Und das hat für mich so die Atmosphäre verändert, weil ich mir jemanden dazugeholt habe, der Gottes Gegenwart mitbrachte. Es war nicht einfach nur die Rettung in letzter Not, sondern es war, dass Carmen Gottes Gegenwart mitbrachte. Und das ist auch ein Zeichen des Reiches Gottes. dass wir nicht mehr alleine für uns kämpfen. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern Gott setzt uns frei, uns voreinander bloßzumachen, voreinander zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, hier stülpt sich gerade etwas über mich und ich brauche Hilfe. Es erfordert, dass wir manchmal Kräfte einsetzen, dass wir Kräfte zusammen sind und sagen, Jesus, es ist heute echt ein Kampf. Ich bin heute ein bisschen abgelenkt durch die Gegebenheiten hier. Das ist gerade auch ein bisschen ein Kampf. Wenn wir wollen, dass das Reich Gottes sich ausweitet, wenn wir wollen, dass sein Wille geschieht, bedeutet das, wir müssen unser Denken erneuern. Wir müssen unser Agieren erneuern. Wir müssen manchmal gegen unsere Instinkte arbeiten. Mein Instinkt wäre gewesen, mich total zurückzuziehen und zu sagen, ich schmeiß alles hin, ich habe keinen Bock mehr und ich ziehe mich zurück. Und ich weiß aber, dass Gottes Geist es freigesetzt hat, zu sagen, nein, ich ziehe mich jetzt nicht in die Einsamkeit zurück, sondern ich öffne mich und sage, hey, hier geschieht etwas, was nicht im Willen Gottes ist und ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Das ist das Geniale daran, dass Jesus uns gemeinsam beruft, miteinander unterwegs zu sein. Dass Jesus uns beruft, miteinander den Willen des Vaters zu tun. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass wenn wir miteinander unterwegs sind, uns einander unterstützen, uns miteinander bewegen, dass das unglaublich viel Kraft enthält. Hey, 12 plus 70 plus noch ein paar Mann haben die Weltgeschichte verändert. Und wenn ich bete, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann drücke ich damit aus, dass ich das erleben möchte, hier in meinem Umfeld. Und ich weiß, wenn ich das nur alleine mache, dann ist das klein. Ich weiß aber, dass wenn wir es gemeinsam machen, dann kann das eine immense Kraft haben, weil Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und wenn Christus in mir gerade durch irgendwelche Umstände vielleicht, ich drück's mal so aus, vielleicht ein bisschen lahmgelegt ist, dann ist es gut, wenn Christus in jemand anderem mir begegnet. Christus hat jetzt keinen Körper auf der Erde außer deinem. Das ist eine starke Aussage. Und das ist eine Aussage, die möchte ich mitnehmen und mir sagen, hey, Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Es sind meine Augen, mit denen er sieht. Es sind meine Augen, mit denen er dem Leid begegnet. Es sind meine Füße, mit denen er geht, um Gutes zu tun. Es sind meine Hände, mit denen er die Welt segnet. Wenn ich bete, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann möchte ich mich dem öffnen, dass er durch mich geschieht. Amen.